Den Worten müssen jetzt Taten folgen, nachdem ja auch China Taten gesetzt hat und nicht nur darüber debattiert hat, ein neues Sicherheitsgesetz zu machen. Wir erleben ja in den letzten Jahren einen schleichenden Prozess in Hongkong, wie Schlüsselpositionen immer mehr von, wie es in Hongkong so schön heißt, Mainland, also Festlandschinesen besetzt wurden, sowohl was die Börse betrifft, als auch was wichtige Sicherheitsstrukturen betrifft. Und dieser schleichende Prozess ist jetzt quasi zum Ende gekommen in einen offenen Prozess. Und da reichen warme Worte nicht mehr. Hier müssen klare, auch ökonomische Entscheidungen getroffen werden. Das ist eine Sprache, die in China verstanden wird.
Ja, Sie sagen Taten. Welche sollten das denn sein?
Ja, wir müssen uns schon mit der Frage beschäftigen, ist China ein so wichtiger Absatzmarkt? Natürlich weiß ich, auch die deutsche Industrie schielt auf 1,3 Milliarden Chinesen, die sich europäische oder deutsche Produkte kaufen sollen. Auf der anderen Seite erleben wir auch, wie China massiv bei uns auf Einkaufstour sich befindet. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich dieses Verhältnis auf den Prüfstand stellen. Es geht nicht nur um Märkte, sondern es geht auch um Überzeugungen. Und unsere Überzeugung ist doch, dass die Freiheit des Individuums im Mittelpunkt zu stehen hat und nicht der Erfolg des Kollektivs wie in China.
Sie sagen ja, China ist auf Einkaufskurs. Das kann ich so bestätigen. Die Erfahrung lehrt. China zeigt sich weitgehend unbeeindruckt von Kritik und verfolgt seinerseits ja ganz gezielt seinen Kurs. Ich nenne hier Beispiele. Neue Seidenstraße ist ein Stichwort. Italien hat im vergangenen Jahr ein Handelsabkommen mit China abgeschlossen. China hat den Seehafen von Piräus, Griechenland, zu einem der größten Containerhafen weltweit ausgebaut. China investiert milliardenschwer in Ungarn, um nur einige Beispiele zu nennen. Wo soll denn da eine gemeinsame kritische Position der EU herkommen?
Da sprechen Sie einen wunden Punkt an. Natürlich haben eine Reihe von Staaten ihr Heil darin gesehen, dass sie sich China öffnen. Piräus ist ein Paradebeispiel, das ist ja schon 10 Jahre her. Es war damals, als Griechenland zahlungsunfähig war, hat die EU gezwungen, dass bestimmte auch kritische Infrastrukturen, der Hafen von Piräus ist eine kritische Infrastruktur, weil er der erste europäische Hafen nach dem Suezkanal ist, und damit ein wichtiger Anlaufpunkt, dass der aus griechischer Verantwortung entbunden werden muss. Aber von Europa hat sich keiner beworben. Die Chinesen haben sofort zugegriffen, weil sie das als strategisches Investment gesehen haben. Hier haben wir schon auch selber viele Fehler in Europa gemacht. Gerade das Projekt Seidenstraße, womit viel Investitionen gelockt wurde, hat gerade in Mittelosteuropa, was ja das Ende der Seidenstraße sein soll, Augen geöffnet, da könnte doch was gehen und es ist nicht mit solchen Auflagen verbunden wie in Europa. Hier müssen wir schon besser zusammenarbeiten, besser zusammenhalten, das ist das eine. Das heißt aber auch, es nutzt nichts, wenn wir in Europa eine Strategie entwickeln und dann auch die deutschen Wirtschaftsvertreter oder die deutschen Regionen nach China pilgern und dort wieder für sich Sonderregelungen aushandeln, entweder alle oder keiner, aber bei keiner werden wir von China nicht ernst genommen.
Aber ist es nicht vielmehr so, dass China ganz gezielt Keile in die EU treibt und damit die Gemeinschaft destabilisiert von innen heraus?
Ja, Keile kann nur der treiben, wo auch Öffnungen sich auftun.
Aber Sie kennen doch die EU selbst gut genug, als dass es da genug Öffnungen gibt.
Ja, darum ist ja jetzt aber die ganz spannende Frage. Wir sind ja jetzt in einer Phase, wo sich viele Dinge neu sortieren. Corona hat ja auch, was das Ökonomische, was das Handelsthemen betrifft, Fehler deutlich gemacht, Fehlentwicklungen deutlich gemacht und damit auch Chancen aufgezeigt, wie wir diese Fehler überwinden können. Und eines der ganz großen Dinge ist, dass wir viel zu viel auch an Produktion aus der Europäischen Union herausverlagert haben, auch für kritische Dinge, angefangen von den ganz banalen Masken bis hin zu komplexen Wirkstoffen für Medikamente, wenn ich mal nur den medizinischen Bereich benennen darf. Und das zu überwinden bedeutet auch mehr Europa, mehr Binnenmarkt, mehr nach innen gerichtet und weniger nur, wo kann ich möglichst billig irgendwo was produzieren lassen. Das kommt am Ende alles wie ein Bumerang zurück. Wer viele Öffnungen bietet, wird sich auch nicht dagegen wundern oder wehren können, wenn da Keile reingetrieben werden.
Herr Ferber, Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Chinas in Europa. China, der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Autobauer. Wird man all dies aufs Spiel setzen, um China politisch in die Schranken zu weisen?
So viele Autos sind in diesem Jahr noch nicht verkauft worden.
Sie wissen aber, was ich meine.
Ja, ja, ich weiß schon, was ich meine, aber ich sage ja gerade, es sortiert sich da gerade etwas neu. Wir werden auch mit Amerika Probleme haben, was den Autoabsatz betrifft. Wir erleben zurzeit, dass Südamerika quasi unerreichbar geworden ist. Das heißt, wir werden uns auch als Europäer und als deutsche Automobilhersteller mehr auf den Binnenmarkt zu konzentrieren haben. Hier haben wir eine große Agenda, was auch das Thema Klimaneutralität betrifft, das Auto, die Mobilität der Zukunft. Und damit, denke ich, werden wir uns auch wieder sehen lassen können auf den Weltmärkten. Das sollten wir aber von innen heraus schaffen und nicht, indem wir versuchen, das, was wir nicht mehr kaufen wollen, irgendwo in der Welt abzusetzen, nämlich den guten alten Verbrennungsmotor. Auch das gehört zu einer Gesamtstrategie dazu.